355, der Cottbus-Podcast mit Ronny Gersch auf Radio Cottbus.
0355 und die EGC Wirtschaftsförderung Cottbus unterstützen gemeinsam Cottbuser Unternehmen. Dieses Angebot wird gefördert aus Mitteln des Bundes und des Landes Brandenburg für die Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur.
Benzin im Blut, einmal in einem echten Rennwagen sitzen, einmal auf einer professionellen Rennstrecke fahren und einmal ein echtes Autorennen gewinnen. Wie viele träumen diesen Traum, wie wenige können ihn sich erfüllen? Ein Cottbusser macht ihn gerade wahr. Marco Bedrich ist seit dieser Saison Rennfahrer im Pfister Racing Team und fährt Tourenwagenrennen. Und das so gut, dass er in seinem dritten Rennen schon aufs Podium gerast ist. Dabei hat Marco Bedrich im richtigen Leben einen ganz normalen Job, ein ganz normales Leben und ein ganz normales Auto. Von einem, der Einstieg Autorennen zu gewinnen, erzählt diese neue Folge von 0355, der Cottbus-Podcast, jetzt auf Radio Cottbus. Mein Name ist Ronny Gersch, herzlich willkommen.
Marco Bedrich, herzlich willkommen in 0355, dem Cottbus-Podcast. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo, vielen Dank.
Wir reden mit einem Mann, der sicherlich jetzt immer noch über beide Ohren strahlt. Weil du bist vor wenigen Tagen dir einen Traum erfüllt. Du bist zum ersten Mal auf einem Podium im Tourenwagen-Motorsport gelandet.
Ja, am Salzburgring war das vor 2 Wochen jetzt mittlerweile. Und genau, es ist der Kindheitstraum und das erste Mal auf so ein Podium zu steigen und mit dem Rennwagen in die Ziellinie zu fahren. Und zu wissen, man geht dann jetzt gleich auf das Stockerl, wie es in Österreich heißt. Ja. Und genau, die Hymne dazu, den Pokal in der Hand, die Flasche Sekt dazu, das ist schon ein ziemlich, ziemlich krasses Gefühl, ehrlich gesagt, dass man so, ich glaube, auch gar nicht richtig beschreiben kann, weil es ist einfach, wenn man dafür lebt und Motorsport auch so liebt, dann ist es halt einfach ein Gefühl, dass es kein zweites Mal gibt.
Ja. Du strahlst wirklich, also man hört es glaube ich auch so ein bisschen, du strahlst wirklich, wenn du darüber erzählst. Das ist die Geschichte, die wir heute auch vor allem erzählen wollen, die Geschichte des Rennfahrers Marco Bedrich. Und viele hier in der Region kennen dich eigentlich aus einer ganz anderen Ecke, die kennen dich als Gewerkschafter vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Da hast du hier viel Verantwortung und hast einen Hut auf, auch hier in der Region. Rennfahrer, wie viele Leute wissen das denn, dass das eigentlich eine Leidenschaft von dir ist?
Also meine Freunde wissen das alle, meine Familie auch und es ist tatsächlich auch, auch wichtig, dass alle meine Freunde das wissen, weil es auch so ist, dass wenn ich ein Formel-1-Rennen verpasse, das für mich schon eine mittelschwere Krise ist.
Echt?
Sozusagen.
Ja, du lebst sozusagen nach dem Rennkalender?
Genau, ich lebe so ein bisschen nach dem Rennkalender. Ganz so schlimm ist nicht mehr und ist auch besser als früher, weil mittlerweile kann man ja sowas auch in der Mediathek mal nachschauen und es gibt Wiederholungen und sowas. Es ist ja mittlerweile alles einfacher als früher, als es sonntags um eine Uhrzeit lief und da musste man das auch gucken, weil es sonst nie wieder lief. Von daher wissen das alle Freunde und Familie auch, dass ich da so ein bisschen, sagen wir mal, einen kleinen Schaden habe an der Stelle, was Motorsport angeht. Und also es wissen alle und das ist auch gut so und das unterstützen mich auch alle und das ist auch total schön.
Ja, aber eine ganze Menge Leute werden wahrscheinlich auch überrascht sein. Die kennen diese Seite gar nicht an dir, oder?
Ja, das ist natürlich so, wenn man mich jetzt aus meinem normalen Job kennt, dann ist es natürlich auch irgendwie ein bisschen politisch und dann geht es halt auch um Arbeitnehmer und Rechte und so weiter und so fort. Ja. Dann ist es natürlich erstmal nicht so, dass man mir das zutrauen würde, dass ich dann im zweiten Leben Rennfahrer bin. aber ich finde, es ist eigentlich eine ganz spannende Kombination, die auch viel Spaß macht.
Ja, bevor wir in diese spannende Geschichte einsteigen, will ich nochmal kurz bei der Gewerkschaftergeschichte bleiben. Was machst du da?
Ich bin der Geschäftsführer für die Region Südbrandenburg-Lausitz und als Deutscher Gewerkschaftsbund sind wir im Prinzip der Dachverband der Einzelgewerkschaften, also zum Beispiel der Verdi, der IG Metall, der IG BCE, aber auch kleinere Gewerkschaften wie der GEW, die für Lehrer und Erzieher zuständig sind, ja, oder Polizeigewerkschaft. Und genau, da kümmern wir uns darum, dass wir die Bande zusammenhalten zum einen, ja, und zum anderen um die übergreifenden politischen Themen, die Arbeitnehmer betreffen. So ein ganz klassisches, einfaches Beispiel ist der Mindestlohn zum Beispiel. Das ist ja etwas, was nicht in einem Tarifvertrag steht, sondern was wirklich für alle Arbeitnehmer bundesweit gilt. Und das sind so die klassischen Aufgaben, die wir als DGB haben. In der Region ist es aktuell natürlich ganz viel Strukturwandel und dass hoffentlich gelingt hier uns in der Region, dass wir das vernünftig hinkriegen und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer halt nicht die Leidtragenden sind am Ende.
Ja. Klingt nach einem ziemlich ausgefüllten Tag. Wie viel Zeit hat man denn da noch für den Motorsport?
Rennwochenenden sind ja dann meist am Wochenende, von daher geht es dann am Ende. ich nehme natürlich meinen Urlaub dafür und das ist aber auch okay. Also damit kommt man ganz gut hin, dann am Freitag nochmal Urlaub zu nehmen, um zur Rennstrecke zu reisen. Wir haben immer mal auch einen Testtag oder auch, genau wie jetzt am Spreewaldring auch den Testtag, wo man dann auch nochmal einen Tag Urlaub nimmt. Aber das ist alles im Rahmen, das lässt sich miteinander vereinbaren. Und ja, alles Weitere kann man dann auch nach der Arbeit am Abend nochmal erledigen, wenn man da irgendwie noch ein paar Sachen dazu machen möchte oder mal im Simulator sitzen möchte, dann geht das auch neben der Arbeit ganz gut.
Ja. Am Spreewaldring, du hast es gerade angesprochen, ist Radio Cottbus mal mit dir mitgefahren. Ja, unsere Susi aus unserem Team hat sich neben dich gesetzt und ist in diesem Rennwagen gefahren. Das ist wirklich etwas, was du regelmäßig dann auch machen musst. Also richtig trainieren, nicht mit Menschen, die neben dir sitzen. Das waren so Taxifahrten, ja, wo mal jemand mitfahren darf, sich einen Eindruck verschaffen kann. Wir reden nachher noch drüber. Aber das ist auch die Möglichkeit für dich, so dann mal ein Gefühl fürs Auto zu kriegen. Ist das richtig das Auto gewesen, womit du auch Rennen fährst?
Ja, das ist richtig das Auto gewesen, mit dem ich auch Rennen fahre. Und klar, wir müssen halt irgendwie ein Gefühl kriegen. Man lernt das relativ schnell als Rennfahrer, dass man da ein Gefühl für das Auto bekommt, mit dem man die Saison bestreitet. Das dauert ein, zwei Rennwochenenden, dann ist man da auch drin. Dann kennt man das Auto auch, dann weiß man, wie sich das Auto verhält. Aber jeder Testtag hilft natürlich, dass man nochmal ein bisschen schneller wird und dass man das Auto nochmal in der Grenzsituation besser kennenlernt und damit umzugehen weiß. Und genau, im Regelfall haben wir dann keinen Beifahrer dabei, aber das hilft auch. Stellenweise haben wir Beifahrer dabei, die sind Renninstruktoren. Das sind also erfahrene Rennfahrer, die einem schon nochmal den entscheidenden Tipp geben können, die sich damit auf den Beifahrersitz setzen und mal schauen, wie man fährt, wo man bremst, wo man die Kurve, also wo der Scheitelpunkt getroffen wird und so, und dann nochmal so den entscheidenden Hinweis geben, dass man nochmal ein bisschen schneller wird auf eine Runde.
Ja. Wie hat das bei dir angefangen? Wann ging es los? Wann hast du zum ersten Mal in einem schnelleren Auto gesessen? Das ist ja nicht jetzt erst passiert.
Nee, das stimmt. Ich habe als Jugendlicher schon, also als Kind und als Jugendlicher bin ich viel Kart gefahren.
Ah, ja.
Und
klassischer
ganz,
Einstieg.
Ganz klassischer Einstieg, genau, so wie das bei vielen, ich glaube auch vielen Kindern ist, die so den Traum haben, die Motorsport toll finden und dann Kart fahren. Und das Problem ist allerdings, dass man auch beim Kartfahren ist, es geht dann irgendwann so ein bisschen ums Geld. Also es, wenn man gut ist, dann ist es zwar die halbe Miete, aber die andere Hälfte der Miete ist, dass man eben dann auch noch irgendwie ein bisschen Kleingeld braucht, weil auch so Kartmeisterschaften, in denen man dann tatsächlich aufsteigen kann, da muss man Nenngebühren zahlen, da braucht man natürlich ein eigenes Kart, jemand, der sich mit der Technik auskennt. Das war damals alles nicht möglich. Deswegen hatte ich den Traum so als Jugendlicher quasi, dass ich irgendwann mal Profirennfahrer werde, dann auch begraben. Und das ist auch okay, weil es ist auch heute in Ordnung, wie es ist. und dann habe ich in den letzten Jahren allerdings, ich wusste immer, ich bin ganz gut und kann auch fahren und habe in den letzten Jahren dann an verschiedenen Rennstrecken, immer wenn wir mal vorbeigekommen sind, auch im Urlaub zum Beispiel, kann man dort auch so Rennfahrtrainings buchen, habe das sehr gerne gemacht, habe dabei auch gemerkt, es reizt mich einfach total, es nochmal zu probieren. Und als ich mich dann bereit fühlte im letzten Jahr, habe ich dann an der Fahrersichtung teilgenommen. Und das hat ganz gut funktioniert und habe dann von dem Team, für das ich jetzt fahre, da auch eine Unterstützung bekommen, die gesagt haben, hey, wir können es uns vorstellen. Und genau, das hat mir jetzt den Einstieg in den Motorsport ermöglicht.
Ja.
Und deswegen ist der Weg, ja, ich sag mal, so eine Art zweiter Bildungsweg für Rennfahrer, dass man das später nochmal probiert. Und da gehört halt auch einfach ja, Leidenschaft dazu, viel Mut am Ende auch, das wirklich auch durchzuziehen. Und ja, aber es ist die total richtige Entscheidung und es ist natürlich einfach ein großer Lebenstraum. Also
ja, das glaube ich.
Lebe jetzt zumindest dieses Jahr so meinen eigenen Traum. Von daher ist das natürlich schon eine coole Nummer.
Das ist jetzt erstmal nur für ein Jahr in dieser Rennserie. Ne? Also es ist ja, vielleicht kannst du das mal ganz kurz erklären, weil das ist ja etwas, was für Nicht-Profis gemacht ist, ne? Also es sitzen alles Leute in den Autos, mit denen du da um die Krone streitest, die im richtigen Leben noch was anderes machen.
Ja, auf jeden Fall. Also wir sind alles Amateure, wir sind keine Profis. Das ist im Rennsport eigentlich auch recht verbreitet. Also man sieht natürlich im Fernsehen immer nur die Profis, aber das ist wirklich auch nur ein kleiner Bruchteil der Rennfahrer, die am Ende damit ernsthaft Geld verdienen, sind die Profis, die so Werkverträge haben bei Audi, BMW etc. Da gibt es einen ganz, ganz breiten Bereich an Amateursport. Auch im Rennsport, wo ganz viele private Leute, die eigentlich was anderes machen, unterwegs sind und sich halt da auch ihren Traum erfüllen. Und ja, wir fahren ja einen Chevrolet Cruze. Das ist ein Tourenwagen Einstiegsklasse, hat 180 PS, ist aber ansonsten auch ein rein rastiger Rennwagen. Also ist jetzt kein hat keine krasse Leistung sozusagen, aber es ist auf der Rennstrecke auch gar nicht so entscheidend, weil gerade ausfahren kann ja erstmal jeder.
Ja.
Also ich sag mal den rechten Fuß. Den Fuß abstellen rechts kann erstmal auch auf der Straße ja jeder mit seinem Auto. Entscheidend ist immer, um die Kurve zu fahren, und da sind dann halt die Unterschiede, und dann ist es gar nicht so wichtig, wie viel Leistung so ein Auto hat, sondern so ein Rennauto ist einfach auch optimiert dafür. Wir haben ja Semislicks drauf, also anders als auf der Straße haben die weniger Profil, damit zumindest im Trockenen mehr Haftung, und wir haben natürlich Abtrieb, Frontsplitter, Heckspoiler, das Auto ist wesentlich tiefer, Rennsport, Fahrwerk und so weiter und so fort. Dadurch ist das Auto halt schon für die Rennstrecke optimiert, und wie am Montag gesehen, ist auch nichts mehr drin, also so ein Rennauto ist auch leer geräumt komplett, da ist außer ein Fahrersitz, also ein spezieller Sportsitz, nicht mehr allzu viel drin, da kann man von hinten bis vorne durchgucken.
Ja, also Susi hat erzählt, als wieder ausgestiegen ist, fürchterlich warm da drin, ja. Klimaanlage gibt es halt auch nicht.
Nee, genau, Klimaanlage gibt es auch nicht, und am Montag haben wir zumindest das Fenster noch ein bisschen offen, auch das und die Lüftung so ein bisschen an, wir haben keine Klimaanlage, aber natürlich kann man die Lüftung anmachen, aber auch das spart man sich auf der Rennstrecke, weil es kostet, es kostet alles Leistung. Alles, was Leistung kostet, lassen wir natürlich weg. Die Fenster bleiben oben, weil das sonst zu, vielleicht ist es auch nur Einbildung, aber zu so ein bisschen Luftverwirbelung führen, da wird man langsamer. Ja. Die Lüftung kostet im Zweifel irgendwie auch Leistung, das alles aus, sodass es dann im Rennen doch ziemlich heiß wird in so einem Auto.
Ja, das glaube ich. Mein lieber Mann, da muss man schon ein ganzes Stück Rennsportliebe mitbringen, um das alles über sich ergehen zu lassen. Wie viele Rennen gibt es denn in so einer Saison?
Wir haben 12 Rennen. An 6 Rennwochenenden, also wir fahren pro Rennwochenende 2 Rennen, und damit ist es recht kompakt, aber das ist okay. Also ich sag mal 12 Läufe in einer Saison, da kann man schon einige Punkte sammeln und hat ausreichend Versuche Zeit.
Ja. Wo laufen die? Wo werden die Rennen stattfinden?
Wir waren jetzt bis dato in Oschersleben, das ist bei Magdeburg, die Motorsportarena. Wir waren jetzt in Österreich am Salzburgring. Als nächstes sind wir in Kroatien. An der Adria, eine schöne Rennstrecke, die auch wirklich schön gelegen ist. Klingt da kann man gleich ein bisschen Urlaub mit dranhängen. Ja. Und dann kommen wir anschließend im September wieder nach Deutschland zurück und sind dann am Lausitzring.
Oh, auch schöne Strecke.
Genau, das ist dann so ein bisschen Heimrennen, da freue ich mich auch schon drauf. Und dann noch am Nürburgring, das ist natürlich auch viel Tradition. Und dann nochmal in Oschersleben zum Jahresabschluss.
Ja. Was sind das für Leute, die das machen, die das so machen wie du? Was sitzen da für Konkurrenten in den anderen Fahrzeugen?
Also ich glaube, so ein bisschen verrückt sind wir alle.
glaube ich.
Das gehört auch ein bisschen dazu. Das merkt man auch im Auto. Also auf der Strecke schaltet sich ja manchmal auch der eigene Kopf so ein bisschen aus. Und wenn man da weiß, man hat jetzt irgendwie eine Berührung so, dann würde wahrscheinlich jeder normale Mensch denken, er müsste jetzt mal bremsen. Und so ein Rennfahrer bleibt einfach voll auf dem Gas, weil man will natürlich weder eine Position verlieren, noch es wahrhaben, dass man jetzt aus dem Rennen ausscheidet zum Beispiel. Das gibt's dann im Kopf nicht. Von daher sind alle ein bisschen verrückt. Und ansonsten aber auch total verschiedene Leute, die total verschiedene Sachen machen und auch unterschiedlich alt sind. Also von Jungen sind auch 16-Jährige dabei.
Haben die schon einen Führerschein?
Den brauchen sie auf der Rennstrecke zum Glück nicht. Da fragt dann keiner nach.
Ja.
Die dann auch mit unterwegs sind in so einem kleineren Auto, in einem Cupra. Und genau, die auch schon unterwegs sind. Aber es sind auch Ältere dabei, die einfach, ich sag mal, später ihren Lebenstraum wahrmachen und da einfach großen Spaß dran haben und deswegen auch als in unseren Rennklassen unterwegs sind. Das ist also total bunt gemischt und aber ich glaube, alle mit ganz, ganz viel Leidenschaft und mit total viel Bock da drauf und ganz viel Spaß daran und genau, ja.
Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das Ganze natürlich auch ein bisschen was kostet. Also du brauchst natürlich jetzt kein Auto kaufen, das wird dir gestellt, aber du hast ja andere Kosten auch, also angefangen von den Reisekosten schon allein, wenn ich höre, ihr seid in Österreich, ihr seid in Kroatien. Bringst du das alles allein auf? Wer unterstützt dich da? Brauchst du Unterstützung?
Ja, also genau, Motorsport ist leider, das ist das eigentlich große Problem am Motorsport, finde ich, dass natürlich viele, viele auch Kinder aus meiner Sicht echt bestimmt riesen Bock haben darauf, auch im Motorsport weiterzukommen und das dann aber leider ein bisschen anders ist als zum Beispiel im Fußball oder im Handball, wo man dann halt relativ einfach auch einen Verein spielen kann, geht es beim Motorsport halt leider nicht so richtig gut, weil es im Regelfall einfach auch Geld kostet. Und das ist aus meiner Sicht ein großes Problem im Motorsport, dass halt man ohne Geld nicht so richtig weit kommt. Ich hatte jetzt das Glück durch die Fahrersichtung, dass ich für diese Saison halt eine Unterstützung bekommen habe und damit auch die Saison bestreiten kann. Klar, da kommen Reisekosten dazu, aber das ist okay. Also am Ende, ob ich jetzt im Sommer normalen Urlaub fahre oder ob ich nach Kroatien fahre, um an die Rennstrecke zu gehen, Urlaub hätte ich so oder so gemacht, von daher ist das in Ordnung. Und diese Förderung hilft natürlich total, aber ab dem nächsten Jahr entfallen dann auch solche Förderungen und dann wird es dann schon auch ein bisschen eng. Und deswegen bin ich jetzt auch das Jahr über auf der Suche nach Leuten, Firmen, die das cool finden und die da Lust haben auf Sponsoring und sich das vorstellen können. Weil ich sag mal so eine Renntaxifahrt mit den besten Kunden zum Beispiel hat, glaube ich, ist schon cool. Habt das ja erlebt. Da kriegt man schon Feeling dafür. Ja,
vollkommene Begeisterung, Adrenalin. Also es ist schon ein Erlebnis, in so einem Rennfahrzeug zu sitzen, auch wenn es keine Klimaanlage hat.
Genau.
Naja, aber das ist ja vielleicht auch daran, entscheidet sich es ja auch, ne, ob du weitermachen kannst. Ich meine, da hast du jetzt dieses eine Jahr. Könntest du dann weiterfahren, wenn du sagst, okay, ich bring's Geld auf?
Ja, auf jeden Fall. Also man findet im Amateurbereich auf jeden Fall was. Dieser Chevrolet Cruze Cup, den wir fahren, das ist schon auch eine coole Rennserie, weil das ist halt so ein Markenpokal und da sind alle Autos gleich, das heißt die gleichen Voraussetzungen für alle. Man sieht auch coolen Rennsport, man kann sich auch mal an ein Auto anlehnen, weil es ist jetzt kein Porsche, es ist nicht alles gleich unfassbar teuer, wenn was kaputt geht, sondern man kann da echt coolen Rennsport liefern und es macht großen Spaß auch mit den Autos. Von daher ist das, kann das nächstes Jahr auch gerne wieder der Chevrolet Cup sein. Ja. Aber es gibt auch ganz viele andere verschiedene Rennserien. Aber klar, es muss halt so, dieses Grundbudget für eine Rennsaison muss dann halt da sein.
Ja. Genau. Klar. Ich will nochmal darauf zurückkommen, weil du es gerade sagst, hat jeder tatsächlich das gleiche Auto, also die gleiche Motorleistung, gleicher Hersteller, alles das gleiche?
Ja, ist alles das gleiche.
Da kommt es ja wirklich auf den Fahrer an.
Ja genau, das ist ja das Coole, es ist anders als in der Formel 1 zum Beispiel, wo natürlich die Teams auch unterschiedlich schnell sind und die Autos irgendwie unterschiedlich gut gebaut sind und entsprechend im Zweifel in den letzten Jahren immer Mercedes gewinnt.
Ja.
Das ist bei uns ein bisschen anders, weil die Autos sind wirklich alle gleich. Und um auch die letzten kleinen Unterschiede, manchmal ist das so, dass ein Auto irgendwie 3 PS weniger oder mehr und da ist das irgendwie ein bisschen besser und ein bisschen filigraner, das kann passieren. Deswegen tauschen wir auch nach jedem Rennwochenende das Auto, sodass wir so ein bisschen rollierendes System haben und man halt nicht sagen kann, der eine hatte immer das schnellste Auto in Anführungsstrichen, sondern dass halt die Chancen immer gleich sind und jeder mal mit jedem Auto auch gefahren ist und dann gleicht dieses im Zweifel, wenn da wirklich kleine Unterschiede sind, auch über die Saison aus.
Ja. Ah, das ist spannend. Das ist wirklich eine schöne Idee, sozusagen jedem das Gleiche zu geben und dann wirklich zu schauen, wer macht das Beste draus? Was ist das Wichtigste? Wir haben vorhin schon gesagt, am Rennsport ist nicht das Wichtigste das Gas geben, sondern das um die Kurve fahren, bremsen. Was ist das Wichtigste? Was musst du als Rennfahrer wirklich gut können?
Also gerade in so diesen Tourenwagen-Serien ist es so, dass wir ja wenig Leistung haben. Das heißt, es ist tatsächlich entscheidend, dass man gut und sauber fährt. Mhm. Es lohnt sich jetzt nicht, brutal in eine Kurve reinzubremsen, weil man dann den Schwung verliert zum Beispiel und dann reicht es durch die relativ niedrige Leistung auf der Geraden nicht mehr, um schnell genug zu werden, sondern man muss tatsächlich sehr sauber fahren. Klar, Bremspunkte sind entscheidend und auch möglichst spät zu bremsen, aber halt auch nicht zu spät, sonst verbremst man sich auch. Wir haben in den Autos keine Fahrhilfen, also wir haben auch kein ABS. Das heißt, wenn man vor einer Kurve zu spät auf die Bremse steigt und dann zu viel bremsen muss, dann bleibt das Rad auch stehen, dann rutscht man geradeaus. Das ist ja das, was es auf der Straße, das auch gut so nicht mehr gibt,
weil das sollte
im Straßenverkehr da nicht passieren. Und deswegen kommt es total drauf an, wo man bremst, wie man bremst, die Bremsdosierung, wie man auch um die Kurve fährt und dann ist ganz entscheidend bei uns auch der Kurvenausgang, also dass man möglichst viel Schwung auch mitnimmt, das Lenkrad schnell auch gerade stellt, damit die Räder wieder gerade ausrollen und man möglichst viel Geschwindigkeit mitnimmt, damit man auf der Geraden dann nicht aus dem Windschatten heraus überholt wird, sondern dass man dann auch schnell wieder wegkommt. Und genau, also Bremsen und vor allem Kurve und die Linien der Kurve ist das Wichtigste tatsächlich auch. Eigentlich in allen Rennserien, aber gerade wenn man in so einem Tourenwagen ist, der jetzt nicht über 600 PS verfügt, dann ist das nochmal doppelt wichtig.
Wo siehst du dich da nach den ersten Rennen? Ist das noch, welches Level ist das für dich jetzt so? Eine Skala von 1 bis 10? 10 ist das Beste.
Im Mittelfeld würde ich sagen. Ja. In Oschersleben lief es schon ganz okay, also ich war damit zufrieden, da war natürlich noch kein Podiumsplatz drin, aber zumindest Punkte geholt, das war schon ganz okay. Am Salzburgring lief es natürlich super, aber auch da hat man noch die Unterschiede gemerkt. Im Rennen ist mir das schon ganz gut gelungen, auch immer sauber eine Linie zu fahren, einfach auch schnell zu sein, also konstant schnell zu sein, auch über das Rennen. Deswegen hat es auch für einen Podiumsplatz dann gereicht. In der Qualifikation zum Beispiel, so auf eine Runde, fehlt mir dann doch noch so ein bisschen das letzte Quäntchen, das halt andere doch noch rausholen können, die halt mehr Erfahrung haben und dann doch schneller sind auf eine Runde. Aber ich glaube, das ist ganz viel Erfahrung. Und das ist auch, wenn es sehr heiß ist draußen, auch mit den Reifen ganz viel Erfahrung, weil wir natürlich dann gucken, wie ist der Reifendruck. Und wenn der Reifendruck, wenn das so heiß ist, wird der Druck in den Reifen größer, dann fangen die Reifen an, sich so ein bisschen zu wölben, weil der Druck so groß ist und dann verliert man den Grip, also dann rutscht man einfach und da muss man gucken, wie man die Reifen wieder kühlt, dass man wieder mehr Grip hat und so, und das sind echt so Sachen, das ist ganz viel Erfahrung, glaube ich, das habe ich jetzt schon gelernt, das ist nichts, was man von heute auf morgen einfach kann, sondern da muss man dann einfach das lernen, wie man das auch schafft, die Reifen wieder ins richtige Fenster zu bekommen und so. Das ist dann halt, dann wird es echt auch technisch und das ist das, was dann die Erfahrung erst bringt.
Meine Güte, worüber man alles nachdenken muss, während eines solchen Rennens. Also du guckst nicht nur auf die Konkurrenz, sondern denkst auch drüber nach, wie du die Reifen wieder kühlen kannst.
Ja, das ist auf der Rennstrecke echt auch die große Herausforderung. Davor hatte ich auch ein bisschen, also großen Respekt auch, weil das ist ja was anderes, ob man zum Beispiel am Spreewaldring mal eine Runde schnell fährt oder ob man über eine Renndistanz, das erstens sind da irgendwie 12 andere Autos um einen herum, das heißt, es ist eng rechts und links und oben und unten gefühlt sind Autos und man muss da irgendwie mit durchkommen, dann hat man natürlich in einem Rennen keine Zeit mal zu verschnaufen, weil sobald man anfängt irgendwie nachzulassen, kommen die anderen natürlich näher oder überholen einen, das heißt, da ist auch, also man muss auch konstant sein und dann kommt halt das ganze Technische dazu, was machen die Reifen gerade, wie ist die Motortemperatur, ist irgendwas kaputt, habe ich mich verbremst und so, das sind, ist im Rennen dann schon sehr viel, dazu dann die Hitze im Cockpit, also es ist dann schon tatsächlich recht spannend, in so einem Rennen ist die Belastung schon sehr groß.
Ja. Wie hoch ist dein Stresslevel? Während des Rennens, vorher, danach völlig erschöpft, könnte ich mir vorstellen, oder?
Danach fällt es relativ schnell ab, da ist das Stresslevel dann runter, da ist dann eher so Freude da, kommt ein bisschen auf die Platzierung an, mal mehr und mal weniger Freude. Ja. aber vorm Rennen, also ich bin zumindest brutal aufgeregt auch. Also gerade der Moment, wenn man, bevor man ins Auto einsteigt und gerade den Helm aufsetzt und anschnallen und sowas, das ist dann so der Moment, wo es, bevor es dann ernst wird, wo echt der Puls auch bei mir total durch die Decke schießt und ich dann auch echt nervös bin. Wenn das Rennen dann losgeht, geht's wieder, weil dann ist man einfach mit relativ vielen anderen Dingen beschäftigt, da ist es nicht mehr so im Fokus. Aber gerade vor dem Start ist es echt, also Stresslevel 100.
Träumst du nachts davon? Vom Rennen oder... Keine Ahnung, dass das Gaspedal nicht findest oder sowas.
Ja, tatsächlich doch nach so einem Rennwochenende schon, weil man ist natürlich im Kopf, der ist dann, also wenn man dann Sonntagabend ins Bett geht, ist der Kopf schon noch echt viel beschäftigt damit, was auf der Strecke so passiert ist und dann träumt man auch mal davon,
Ja. Du bist ein großer Kerl. Und die Autos, wir haben das jetzt, glaube ich, auch mal im Video gehabt, wie du dich da rausgepellt hast. Das ist gar nicht so einfach, weil es ja noch so ein Käfig eingebaut, also ein Sicherheitskäfig, also solche Verstärkungen sind da drin. Bist du für den Motorsport eigentlich ein bisschen zu groß oder sind die alle so? Muss man es einfach dann sich da reinzwängen?
Ja, ich bin schon recht groß für Motorsport, das stimmt, aber ich bin gerade so an der Kotzgrenze, würde ich sagen.
Musst also, du halt mit klarkommen.
Muss ich halt mit klarkommen, aber ich passe gut in das Auto rein. Ist ja, das Auto ist ja eigentlich grundsätzlich im Innenraum oder zumindest was die Fahrerplatz angeht, wie ein normales Auto. Der Sportsitz, man ist natürlich alles ein bisschen tiefer und man ist ein bisschen gestreckter, aber ich passe da ganz gut rein, das funktioniert. Ich sag mal, ich glaube, in einem Formel-1-Auto wäre schon ein bisschen enger, aber genau, viel größer als ich darf man nicht sein, aber ich passe gerade so rein.
Ja, du bist ja auch schmal. Musst du Fitnesstraining machen dafür, für die Rennserie oder hast du einfach die körperlichen Voraussetzungen schon immer gehabt?
Ja, ich trainiere tatsächlich, also gerade so ein bisschen Ausdauer und Laufen gehen oder auch mal Radfahren. Bin jetzt auch kein krass trainierter Sportler, aber es hilft schon, wenn man einfach ein bisschen Ausdauer auch hat, einfach weil so ein Rennen dann halt, also unsere Rennen sind so 25 Minuten lang, das klingt im ersten Moment erstmal gar nicht so lang.
Wie viele Runden sind das in der Regel
so? Ja, das kommt ein bisschen auf die Strecke an, aber so zwischen 13, 14 Runden je nach Strecke genau, das klingt erstmal gar nicht so lang, es fühlt sich aber im Auto sehr lang an und das ist gerade, wenn dann die Temperaturen im Auto sind und die Belastung dazu kommt, dann hilft es schon, wenn man doch noch ein bisschen Puste hat hinten raus und sich dann weiter aufs Rennen konzentrieren kann. Ja, ansonsten habt ihr das ja gesehen, die Sitze sind recht schmal und da muss man dann auch reinpassen tatsächlich, aber gut, bis dato sind alle reingekommen. Von daher ja. geht das schon.
Ja. Also es ist wirklich sehr, sehr spartanisch eingerichtet in diesem Auto. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Und es gibt ja keine Hilfsmittel, keine großen Hilfsmittel, aber doch irgendwie eins. Also mir wurde erzählt, es gibt ein Hilfsmittel, das dir zeigt, wann du schalten sollst.
Ja, das stimmt. Wir haben so ein Shift-Light über dem Lenkrad auch. Das sind so... Das kennt vielleicht der ein oder andere Motorsportfan auch aus Rennübertragungen. Das haben auch große Sportwagen, auch Formel-1-Autos, so auf dem Lenkrad zum Beispiel, so durchlaufende LED-Lampen, die von grün über blau zu rot gehen. Und rot heißt zu viel Drehzahl und blau ist so der gute Schaltpunkt quasi. Ja. Und da kann man sich ein bisschen orientieren, dass man den Motor nicht zu sehr überdreht und dass man nicht zu untertourig fährt. Wir fahren ja doch immer in einem ziemlich hohen Drehzahlbereich, so zwischen 4.000 bis 6.000 Umdrehungen. Das macht man ja mit einem normalen Auto auch nicht auf der Straße. Und da kann man sich ein bisschen orientieren. Das hilft dann doch ein bisschen.
Ja. Wir haben vorhin über dein Treppchen gesprochen. Du bist Dritter geworden am Salzburg-Ring. Aber du bist in einem Rennen noch ausgeschieden. Nicht aus eigener Schuld, sondern man sagt, du bist abgeschossen worden auf der Strecke. Also Unfälle passieren ja dann doch.
Ja, passiert auf jeden Fall. Genau, das ist Motorsport ist auch gefährlich, deswegen haben wir auch einen Überrollkäfig drin und die Autos sind verstärkt und so und haben unsere ganze Klamotten auch an und Helm und sowas, weil es eben, es kann was passieren und man muss gar nicht zwingend selber daran schuld sein. Das ist so das Paradebeispiel Salzburgring aus dem Rennen 2, wo ich tatsächlich einfach sehr unglücklich abgeschossen wurde und auch nichts hätte tun können. Ich war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort und dann kam von der Seite halt ein anderes Auto. Das ist dann, das gehört dazu und damit muss man dann auch umgehen. Ich glaube, für den Rennfahrer selbst, also für mich ist es gar kein großes Thema. Man erschrickt sich natürlich im ersten Moment, aber man ist auch total fokussiert und es passiert auch wenig, weil man eben auch gut angeschnallt ist und halt sehr sicher ist in dem Auto. Von daher hat es jetzt auch nicht nachhaltig irgendwas passiert. Ja. Ich glaube, es ist dann eher für die Umstehenden, also Familie und meine Freundin war an der Strecke, das ist dann natürlich, wenn die das hören, dass da aus den Lautsprechern kommt, dass da ein Unfall ist und Marco Bedrich beteiligt war, dann ist es natürlich im ersten Moment erstmal so ein bisschen erschreckend. Aber genau, also das gehört halt dazu.
Du hast also, bei dir fährt die Angst nicht mit, aber die sitzt auf der Tribüne.
Ja, sozusagen, genau. Ja.
Und wie gehen die damit um, deine Familienmitglieder? Wie gehen toi 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 oder Hals und Beinbruch oder... sagen die, Mensch Marco, kannst du nicht ein anderes Hobby suchen?
Nein, das hat zum Glück noch keiner gesagt. Die wüssten aber auch, dass sie mir das nicht austreiben können. Von daher hat das auch keinen Nutzen. klar, sind natürlich nervös vorher und manchmal nervöser als ich. Das macht mich dann auch ein bisschen hibbelig. Dann sage ich schon mal, geht schon mal auf die Tribüne. Wir sehen uns später. Und am Ende... Ich sage zumindest auch meiner Familie immer und den Freunden, wir sind in so einem Rennauto echt sicher, das muss man schon sagen. Es kann natürlich immer was passieren, die Gefahr fährt immer mit, aber man fährt ja im Zweifel auch mit seinem privaten Auto irgendwie mit 200 über die Autobahn und da hat man eben keinen Überrollkäfig, da hat man keine feuerfesten Klamotten an, da hat man keinen Helm auf, da ist man nicht über einen 5-Punkt-Gurt irgendwie von allen Seiten angeschnallt und in einem Sportsitz gezwängt so. Und von daher fühle ich mich jetzt auch nicht unsicher. Und das sage ich dann auch immer, eigentlich, wir sind so sicher, wie es geht in diesem Auto. Und auf der normalen Straße einen Unfall zu bauen, wäre sicherlich wesentlich gefährlicher mit einem normalen Straßenauto und PKW. Von daher, also kann man da die Angst auch ein bisschen nehmen.
Ja. Macht man sich meistens so gar nicht Gedanken darüber, ne? Dass man eigentlich in so einem Straßenauto viel gefährlicher lebt als so ein Rennfahrer, der jede Menge Sicherheitsvorrichtungen in seinem Wagen hat.
Ja klar, gut, jetzt kommt es auf der Straße auch. Also kommt natürlich, Unfälle gibt es ausreichend, aber auf der Straße fährt man sich natürlich nicht im Zentimeterbereich hinterher und nebeneinander her. Das heißt,
auf der Autobahn habe ich doch manchmal das Gefühl.
Ja, stimmt, der ein oder andere Drängler ist doch auch so nah unterwegs. Ja. aber da sind wir natürlich auf der Strecke. Die Gefahr ist schon größer, dass es kracht, aber wenn es kracht, dann sind wir halt auch einfach wesentlich sicherer eingepackt in so einem Auto.
Ja. Bist du ein guter Autofahrer auf der Straße oder was macht der Rennsport mit dir als Straßenverkehrsteilnehmer?
Ja, also der Klassiker. Ich habe meine Fahrschulprüfung auch beim ersten Mal nicht bestanden. Also das bin auch vor kurzem mal rückwärts gegen eine Laterne gefahren. Also es passiert auch passiert auch sowas. Da muss man sich natürlich auch die blöden Sprüche anhören, von wegen der Rennfahrer fährt natürlich jetzt gegen eine Laterne. Das gehört dann dazu. Aber klar, grundsätzlich würde ich behaupten, auch ein ganz guter Autofahrer. aber bin jetzt auch kein Raser, ehrlich gesagt. Mhm. Also das ist dann so ein bisschen der Vorteil bei mir. Ich kann das auf der Rennstrecke auslassen und muss jetzt nicht über die normale Straße heizen. Da benehme ich mich im Regelfall schon ganz gut.
Also du kannst dann auch sofort wieder umschalten, ja? Aus dem Rennauto raus und ins Private rein und schon ist nicht Vollgas.
Nee, schon ist nicht Vollgas, genau. Den Umschwung kriegt man schon hin.
Ja. Du hast vorhin schon eine spannende Sache gesagt. Wir haben ja über das Training gesprochen und da haben wir auch darüber gesprochen, dass du so Renntage hast, wo du dich ein bisschen ausprobieren kannst, wo du das Auto kennenlernen kannst, wo man vielleicht auch mal ein bisschen was anderes macht als im Rennen, um was auszutesten, vielleicht mal später bremsen oder früher bremsen. Aber du hast auch einen Simulator angesprochen. Was ist das denn?
Ja, ich glaube, das kennen auch viele, die halt so Motorsportspiele spielen auf der PlayStation. Mhm. Man kann es natürlich mit dem Controller machen, dann macht es aber nicht wirklich viel Spaß. Cooler ist es, wenn man so einen kompletten Rennsitz hat und ein Lenkrad dran und auch Pedale dran. Und halt im Prinzip komplett wie in einem normalen Auto auch fahren kann. Und dann sind, das habe ich so zu Hause als Komplettpaket und kann damit auch üben. Mhm. Und das ist echt erstaunlich nah dran, auch an der Realität.
Ja, Tatsache. Also, ja, das wäre meine nächste Frage gewesen, ob man das überhaupt vergleichen kann.
Klar, es ist nicht die Realität. Mhm. Auf der Rennstrecke ist es immer noch mal was anderes. Und natürlich ist es auch, gerade was das Thema Unfälle angeht, ne, und so Gehkräfte und dass man halt doch mal abfliegt, das ist natürlich im Simulator total egal, weil man spürt es nicht. Und wenn man mal gegen die Wand fährt, ist auch egal. Mhm. Also ich sag mal, das auf der richtigen Rennstrecke ist natürlich nochmal was ganz anderes. Ja. Aber so vom Fahrgefühl und das, was die dort in guten Rennsimulationen, also man darf da nicht Need for Speed spielen, man muss dann schon eine richtige Rennsimulation haben, aber dann ist das schon sehr gut nachgestellt und die Entwickler geben sich, glaube ich, auch große Mühe, dass sie da echte Rennfahrer mit einbinden, die das dann mit entwickeln und dann ist das tatsächlich schon sehr nah dran.
Ja. Wenn jetzt das jemand hört und sagt, oh, das ist ein Kindheitstraum oder vielleicht ist jetzt jemand aber dabei, der ganz jung ist und sagt, das möchte ich auch mal machen, was würdest du dem raten? Wie sollte man es angehen?
Also tatsächlich viel Leidenschaft und Durchhaltewille mitbringen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil im Motorsport fällt einem das relativ selten einfach zu, sondern man muss sich sehr viel selber kümmern und man muss halt dann auch bereit sein, eben auch auf Sponsorensuche zu gehen oder einfach das Glück haben, ausreichend Geld zu haben. Das geht natürlich auch, das ist dann auch in Ordnung, aber ansonsten muss man da einfach auch den Willen haben, das auch wirklich zu wollen. Und es gehört ja auch ein bisschen mehr dazu, man muss eine Rennlizenz machen, man muss auch ein Team finden und da halt auch mal ein paar Runden fahren und sich da halt da vorstellig werden. Also man muss halt echt ein bisschen Durchhaltewillen haben und einfach viel Leidenschaft mitbringen und dann kann das auch was werden.
Ja. Gibt es denn hier bei uns in der Lausitz überhaupt so richtige Motorsportclubs, die so richtig ja auch so Rennfeeling anbieten? Gibt es sowas?
Nicht so richtig. Also es gibt vor allem Motocross. Es
fehlt noch, ne?
Ja, es fehlt so ein bisschen. Motocross gibt es in Hähnchen. Mhm. Ich meine, in Glöschen gibt es eine Kartbahn, die das auch super machen. Am Spreewaldring gibt es auch eine Kartbahn. Aber dass wir so einen richtigen Motorsportclub haben hier in der Lausitz, das gibt es leider nicht. Jetzt haben wir eigentlich gute Voraussetzungen, finde ich, weil der Lausitzring ja auch um die Ecke ist. Das heißt, also eigentlich haben wir so logistisch gesehen ganz gute Grundvoraussetzungen. Und es gibt auch Anbieter, die ja so Rennfahrtrainings auch anbieten. Aber so einen richtigen Motorsportclub, wo man dann quasi wie in einem Fußballclub Mitglied werden kann, gibt es in der Region leider nicht so richtig.
Ja. Wo hast du es als Kind ausgelebt?
Ich war einfach so auf Kartstrecken und habe mal das ein oder andere einzelne Rennen mitgefahren und war auch nicht in einem richtigen Motorsportclub. Das gab es damals auch noch nicht. Der ADAC gibt sich zum Beispiel große Mühe und die haben auch ganz viele Motorsportclubs, aber gerade in der Lausitz gibt es jetzt keinen, der zumindest keinen für Vierräder, also Motorrad und Motocross auf jeden Fall, aber für Motorsport auf Vierrädern gibt es in der Lausitz leider keinen so richtigen Club.
Meine Güte, da bist du vielleicht so weit und breit der Einzige. Lausitzer Rennfahrer, der sowas jetzt tatsächlich ausleben kann, oder?
Ich wüsste jetzt zumindest nicht so richtig, dass aktuell jemand anders aktiv ist. Mhm. Es gibt natürlich noch ein paar im Rallye-Truck, fällt mir gerade der Name nicht ein, aber die so quer durchs Land Rallyes fahren mit dem großen Rallye-Truck. Ja. Es gibt auch einen Rallye-Fahrer, glaube ich, aus Görlitz, der auch ganz gut unterwegs ist und die Logistikfirma Reinhardt hat auch so einen Renntruck. Das ist natürlich alles nicht Tourenwagensport, aber das so im entferntesten Sinne auch Motorsport und auch so ein Renntruck ist auch echt spektakulär. Von daher, ich wüsste nur nicht, dass die gerade alle aktiv sind. Von daher ist es, glaube ich, gerade aktuell tatsächlich sehr, sehr alleinstehend. So.
Ja, das ist doch eine tolle Voraussetzung, um jemanden zu finden, der dich unterstützt, damit eben dieser Traum nicht nur ein Jahr wahr wird, sondern dass du vielleicht auch das als Einstieg jetzt nehmen kannst. Also,
Ja, hoffentlich zumindest. Ich habe jetzt mir das Jahr auch Zeit genommen, um da zu schauen, ob wir das hinkriegen. Und am Ende des Jahres muss man dann mal sich die Karten legen und schauen, ob es nächstes Jahr weitergehen kann. Ich hoffe natürlich total drauf. und ja, das Jahr jetzt als Zeit nutzen, das auch zu probieren. Und ja, ich glaube, Motorsport kann auch viel geben. Also egal ob Renntaxifahrten oder mal an einer Rennstrecke sein und das mal hautnah miterleben, was dort vor Ort passiert. Und den Geruch, den Lärm, das einfach das Feeling an so einer Rennstrecke ist ja auch ein ganz besonderes. Also klar. Man muss gar nicht großer Motorsport-Fan sein, aber wenn man an der Rennstrecke ist und die Autos vorbeidüsen, dann weiß nicht, ich glaube, dann kriegt das jeden Menschen irgendwie so ein bisschen auch emotional abgeholt.
Bin ich sicher.
Deswegen ist es eigentlich schon, glaube ich, eine ganz coole Sache, auch im Motorsport.
Ich glaube, es gibt auch viele, die jetzt in der Region schon mal am Lausitzring waren, als da noch aktiv Rennen gefahren wurden. Und ich glaube, das hat auch da ganz, ganz viele Leute gepackt. Das ist eben wirklich etwas Besonderes, alleine schon die Menschenmassen, die damals ja auch auf dieser riesigen Haupttribüne im Lausitzring Platz hatten. Und die war ja auch voll.
Ja.
Das war ja nicht nur halb besetzt, sondern das hat ja viele angezogen.
Genau, jetzt muss man ehrlicherweise sagen, dass bei uns jetzt nicht so viele Menschenmassen kommen. Mhm. Im Regelfall fahren wir im Rahmen von so Motorsport-Events an Wochenenden. Da sind dann ganz viele verschiedene Rennserien auch.
Okay.
Aber meistens echt coole Rahmenprogramme. Also am Salzburgring war zum Beispiel so eine DTM Historic Challenge und auch eine Porsche Challenge und auch ein Formel Cup. Aber gerade diese historischen DTM-Autos waren so aus den 80ern, 90ern, teilweise auch 70ern alte DTM- und Tourenwagen. Das sind einfach unfassbare Autos, die, glaube ich, auch jeden kriegen. Die sind laut.
Die fahren noch Rennen, ja.
Die fahren noch Rennen, ja. Die passen natürlich im Rennen dann so ein bisschen darauf auf, die kommen sich nicht in die Quere, weil das ist dann etwas kostenintensiver an so einem historischen Rennwagen. Aber die sind sauschnell, die sind saulaut, die die wecken ganz viel Emotionen, gerade so, wow, die Tourenwagen von früher und jetzt nochmal auf der Strecke. Stellenweise waren die dann mit den Originalfahrern von früher, mit den Profirennfahrern von früher unterwegs. Und das ist natürlich, also solche Rahmenprogramme, die dann nebenher auch sind, ziehen natürlich auch viele Zuschauer, die jetzt vielleicht nicht unbedingt nur wegen uns kommen, aber die einfach so ein Rennwochenende an sich genießen wollen.
Ja. Jetzt ist es schwierig, jemanden, der gerade seinen Traum lebt, nach seinem Traum zu fragen. Aber vielleicht ist ja jetzt in diesem Jahr doch noch nicht alles in Erfüllung gegangen und geht vielleicht auch nicht. Gibt es vielleicht eine Sache, wo du sagst, das wäre nochmal was? Eine Rennstrecke oder vielleicht ein Auto, wo du sagst, da würde ich gerne mal drin sitzen und das würde ich gerne mal fahren?
Ich bin tatsächlich bei so normalen Straßenautos bin ich gar nicht so scharf drauf. Also es liegt einfach daran, dass ich das dann lieber auf der Rennstrecke habe und dann lieber in einem coolen Rennauto sitze und über die Rennstrecke fahre und dann tatsächlich auch am Limit. Das geht mit vielen Straßenautos ja so nicht, weil die einfach nicht dafür gemacht sind. Das ist auch okay.
Ja.
Von daher so ein normales Auto habe ich jetzt gar nicht so einen Traum. Natürlich so die klassischen Rennfahrerträume. Also jeder Rennfahrer möchte gerne irgendwann mal noch ein größeres Auto fahren und ein schnelleres Auto fahren und irgendwie so ein GT3-Boliden, die man jetzt auch in der DTM erlebt und so. Das ist natürlich der totale Traum, aber das bleibt im Zweifel auch ein Traum, weil das ist natürlich nochmal eine ganz andere Ebene und da kommt man auch nicht einfach hin, sondern da gehört dann auch ganz, ganz viel dazu.
Ja.
Wenn das irgendwann klappen sollte, wäre natürlich total toll, aber es ist jetzt auch nicht, es muss jetzt auch nicht, es ist auch okay, wenn es eher so kleinere Tourenwagenklassen bleiben.
Ja. Ist das überhaupt noch möglich, jetzt habe ich gar nicht nachgeguckt, wie alt du bist, aber ist überhaupt noch möglich, in deinem Alter entdeckt zu werden?
Ja, ich bin jetzt 28 und im Tourenwagensport ist es doch sehr verbreitet, dass auch die Fahrer etwas älter sind.
Aha, okay.
Also, dass man so von Kleinkind an im Kart sitzt und dann irgendwie durch so Formelklassen durchgeht. Das ist eher so ein Phänomen, das man in der Formel 1 findet.
Mhm.
Das gibt es im Tourenwagensport natürlich auch, aber da ist es oftmals so, wenn man mal in die größeren Tourenwagenklassen, DTM, ADAC, GT Masters und sowas guckt, dass auch viele Fahrer dabei sind, die dann doch 40 und älter sind, sodass das da gar nicht so schlimm ist.
Da hast du noch ein bisschen Zeit mit
28. Genau.
Da kann noch viel passieren.
Da stecken sozusagen die besten Karrierejahre noch vor mir.
Ja, dann drücken wir dir die Daumen, dass das tatsächlich vielleicht nur irgendwie klappt und vor allem, dass du Unterstützer findest, weil das ist wirklich eine schöne Sache. Ich glaube, einen Lausitzer Rennsportler, den sollten wir durchbringen, da sollten wir gucken, die Lausitzer Fahne auch im Rennsport hochhalten, auch wenn es jetzt keine Profiklasse ist, aber wenn jetzt jemand kommen würde und sagen, ja, Marco Bedrich, die DGB kann doch mal ein paar Jahre auf dich verzichten, wie sieht's denn aus? Steigst du ein?
Wenn es um Motorsport geht, auf jeden Fall sofort.
Profivertrag würdest du unterschreiben.
Ja, wenn einer kommt.
Na klar, wer würde das nicht wollen bei so einem Traum, der seit der Kindheit da ist. Marco, wo geht's weiter jetzt? Kroatien, wann geht's weiter?
Kroatien, Ende Juli, ich meine vom 23. bis 25. Juli in Kropnik an der Adriaküste in Kroatien. Das wird mit Sicherheit schön. Das wird vor allem wahrscheinlich auch sehr heiß. Ohne Klimaanlage wird es dann eine Herausforderung. Aber genau, das wird sicher ein cooles Rennwochenende. Und genau, danach haben wir ein bisschen Sommerpause und starten dann im September sozusagen in unsere zweite Rennen. Jahreshälfte und gucken dann nochmal, ja, Heimrennen am Eurospeedway.
Das wird, glaube ich, echt cool. Sprechen. Wann ist das? Wann sollen es die Leute hier das in den Kalender kreuzen?
Das ist am 24. und 25. September.
Ah, okay.
Also gar nicht so lange hin. Gar nicht so lange hin. Das ist das Wochenende zur Bundestagswahl. Das weiß ich. Also es ist, glaube ich, am 24. und 25. September. Und genau, ich hoffe, bis dahin lässt Corona es auch zu, dass Zuschauer an die Strecke können. Das wäre natürlich total cool, dann hier so ein Heimrennen zu haben und dass auch ein paar Leute da sind. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Und ganz ursprünglich war das mal mein Ziel auch. Am Eurospeedway wollte ich auf dem Podium stehen, einfach weil es Heimrennen ist. Bis dahin wollte ich so ein bisschen Einlaufphase haben. Jetzt hat das mit dem Podium schon ein bisschen früher geklappt. Das ist auch in Ordnung.
Aber du warst ja Dritter. Guck mal, Zweiter und Erster kann man
genau,
ja mal.
Genau, dann klappt es vielleicht dann Zweiter oder Erster. Schauen wir mal. Aber ja, das wird auf jeden Fall ein cooles Wochenende hier im Eurospeedway.
Das glaube ich. Ich glaube, ich kreuz mir das auch rein.
Da, ja, gern.
Wenn Zuschauer erlaubt sind, dann sind wir von Radio Cottbus natürlich gerne mit dabei. Marco, schön, dass du da warst. Wir drücken dir die Daumen. Was sagt man im Rennsport wirklich? Hals und Bein hoch, oder?
Gute Frage. Ich glaube, so einen richtigen Spruch gibt es gar nicht.
Ah, okay.
Aber Hals und Beinbruch ist okay.
Ja, ist okay. Dann das für dich. Toi, toi, toi. Alles Gute für dich. Danke, dass du da warst.
Danke auch. Ciao.
Das war 0355, der Cottbus Podcast, und du kannst diesen Podcast abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Auf 0355.de findest du alle Links zu iTunes, sämtlichen Android-Apps, zu Spotify und auch zu Soundcloud, oder du hörst uns als Radioshow hier auf Radio Cottbus jeden Sonntag von 10 bis 12 und immer montags ab 20 Uhr in der Wiederholung. Mein Name ist Ronne Gersch. Ich bedanke mich auch diesmal fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. 0355, der Cottbus Podcast mit Ronny Gersch auf Radio Cottbus.
0355 und die EGC Wirtschaftsförderung Cottbus unterstützen gemeinsam Cottbusser Unternehmen. Dieses Angebot wird gefördert aus Mitteln des Bundes und des Landes Brandenburg für die Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur.